Willkommen bei Let It Lead, dein Podcast für Führen mit Leichtigkeit von Mario Cristiano, Leadership-Experte, Coach und Berater für Menschen in Führung. Viel Spaß bei der heutigen Episode.
Ja, heute habe ich im Podcast einen ganz besonderen Gast, den lieben Daniel Wegesser von der Firma Kramer in Unkirch. Und ja, Daniel, im Prinzip ist es ja heute unsere zweite Runde. Ja, wir haben uns vor einer Woche schon mal getroffen und da hatten wir technische Schwierigkeiten. Und dann bin ich jetzt einfach zu dir gekommen und ich würde gerne heute mal mit dir über Führung sprechen, über Zukunft führen, über das, wie du so vom Unternehmersohn zu einem aus meiner Sicht Zukunftsgestalter auch wirst. Ja. Und für mich steht das jetzt alles gerade zu einem spannenden Wendepunkt auch, so wie ich es auch wahrnehme, weil du jetzt auch in vierter Generation, ja, wie du mir gesagt hattest, das Unternehmen übernimmst. Ja. Und dann lass uns heute mal über Unternehmertum, über mutige Entscheidungen sprechen, über Haltung. Und wie kriegt man das denn alles hin, ohne Wurzeln zu verlieren und zu seinen Werten treu zu bleiben? Da bist du für mich ein ganz, ganz großes Vorbild. Und von dem her freue ich mich auf das, was jetzt heute im Podcast kommt. Wir kennen uns aus einem anderen Kontext. Wir haben ja zusammen auch schon bei euch Führungskräfteentwicklung gemacht. Und heute sitzen wir jetzt ganz entspannt hier in eurem schönen Besprechungsraum, in eurem schönen Gebäude hier in Unkirch und sprechen mal über Führung. Ja, herzlich willkommen, lieber Daniel Wegesser.
Vielen Dank, Mario. Ebenfalls herzlich willkommen hier bei uns in Unkirch. Schön, dass es jetzt heute hoffentlich mit der Technik klappt. Nee, freue mich, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja. Daniel, ich habe dich ja kennengelernt. Da kamst du, so quasi frisch aus der Unternehmensberatung ins Unternehmen rein. Ja, da hast du so eine berufliche Laufbahn gestartet. Angefangen hat es ja aber alles schon viel früher, dass irgendwann mal klar war, okay, oder vielleicht war es auch nicht klar, dass du ins Unternehmen reingehst. Ja. Nimm uns mal mit so in deine Vergangenheit. Also was hast du denn so aus der Kindesperspektive über das Unternehmen deiner Familie damals so gedacht? Ja?
Klar, das Ganze war natürlich ein langer Prozess. Wenn ich so an meine frühere Kindheit zurückdenke, die Firma war schon immer präsent. Schon allein auch deswegen, weil meine Großeltern haben direkt gegenüber von meinem Elternhaus gewohnt. Und mein Großvater, der war ja lange Zeit Geschäftsführer hier von der Kramer GmbH. Und hättest du mich als Vierjährigen gefragt, was ich denn gern mal werden will, dann hätte ich auch gesagt Opa. weil ich immer ein Bild von meinem Opa im Kopf hatte. Der fuhr immer ein großes, tolles Auto. Der schien irgendwie immer Zeit zu haben für Sachen, die ihm Spaß machen. Der ist viel Golf spielen gewesen und so. Der hatte auch immer irgendwie das nötige Kleingeld für die Dinge, an denen er Freude hatte. Und diesen ganzen Arbeitsaspekt, also das, was da an harter Arbeit dahinter steht, den habe ich damals natürlich noch nicht so wahrgenommen. Mhm. Aber logisch, den gab es auch. Eben, also die Firma hat für uns oder auch für meine Schwester, ja, das war immer präsent. Es war immer schon auch Thema irgendwie am Essenstisch. Auch durch meinen Vater, der damals nicht immer nur einfache Zeiten hatte und das natürlich auch ein Stück weit mit nach Hause getragen hat. Aber ich habe das nie als Belastung, sondern immer als was Schönes wahrgenommen eigentlich und hatte umgekehrt dann aber auch, als ich dann älter wurde, nie das Gefühl, dass ich da in irgendeine Richtung gedrängt werde, gar nicht. Ich durfte dann irgendwann, ich glaube, seit ich 12 war oder so, habe ich dann mal angefangen, bei uns zu jobben in der Firma. Mhm. Das war noch zu Zeiten, als wir im Stübeweg waren. Ich erinnere mich da noch an sehr verrauchte Büros. Mhm. Das klingt heute so ein bisschen wie Stories vor dem Krieg, aber so lange ist es ja dann doch noch nicht her. Mhm. Da habe ich dann Pläne gefaltet und irgendwie solche Prospektmappen zusammengelegt und solche Sachen. Also auch da waren schon in der frühen Jugend eigentlich Berührungspunkte immer gegeben. Und erst als es dann Richtung Abitur ging, musste ich mir die Frage stellen, in welche Richtung gehe ich danach? Mhm. Es war schon klar, dass ich gerne studieren wollen würde. Und ich habe dann überlegt, will ich vielleicht Jura studieren, wie es meine Schwester gemacht hat? Oder was auch immer so eine Option war, Industriedesign, weil ich irgendwie schon Spaß habe an Design und auch Zeichnen etc. hat mir Spaß gemacht. Und die andere Option war BWL. Und ich habe mich letztendlich proaktiv tatsächlich dafür entschieden, weil ich gesagt habe, ich will mir diese Chance mit der Firma auf jeden Fall nicht verbauen. Mhm. Ich glaube, mein Vater war damals ganz froh. Der fand es dann nicht so cool, dass meine erste Idee war, da nach Zürich zu gehen, weil das natürlich finanziell schon heftig war. Aber ja, so habe ich dann da meinen Lauf genommen. Dieses BWL-Studium war für mich immer eher Mittel zum Zweck, weil also ein steter Quell der Freude für mich war das jetzt nicht unbedingt. Einzelne Fächer schon, aber ja, und so hat sich das dann auch peu à peu gefestigt. Mhm. Tatsächlich auch mehr und mehr im Kontakt dann mit meinen Kommilitonen, weil man ja dann doch immer mal wieder über den Hintergrund, den man hat, spricht. Und wenn ich dann so ein bisschen erzählt habe von unserem Familienunternehmen, da war dann schon auch immer die Rede davon, dass es ja eine tolle Chance wäre und dass das nicht jeder hat. Und klar, peu à peu wird einem das dann natürlich auch bewusst. Da steckt zwar auch jede Menge Verantwortung dahinter, aber nichtsdestotrotz ist das einfach eine Chance, die nicht jeder hat. Und dafür bin ich unheimlich dankbar.
Und gab es denn so diesen einen Moment, wo du sagen würdest, da wurde dir klar, ich will jetzt wirklich das übernehmen, oder war das eher so ein schleichender Prozess?
Ich würde es eher als schleichenden Prozess bezeichnen. Ich habe auch während dieser gesamten Zeit immer geschaut, dass ich auch andere Sachen noch kennenlerne, weil ich mir tatsächlich einfach relativ lang die Optionen noch offen halten wollte. Ich war schon immer ein autobegeisterter Mensch und habe dann auch nach meinem Bachelor noch ein Praktikum bei Mercedes-AMG gemacht, was auch super toll und faszinierend war. Aber trotzdem im Laufe der Zeit war mir dann schon klar, dass Freiburg meine Heimat ist und dass Kramer halt irgendwo zu meiner Familie dazugehört und dass ich das machen möchte.
Dann, du hast ja von Verantwortung gesprochen. Erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, was ist dein Job heute bei Kramer? Was macht das Unternehmen im Kern?
Also ich fange an mit meinem Job. Ich bin aktuell Prokurist hier, leite die zentralen Dienste. Also ich habe Marketing, Personal, IT etc. diesen ganzen Backbone der Firma in meiner Verantwortung. Bin aber auch gerade quasi auf dem Sprung in die Geschäftsführung und arbeite mich gerade in dem Zusammenhang auch ganz intensiv in unseren Bereich Dämmtechnik ein, weil ich da gerade ganz viel Grundlagen noch mitbekommen muss, was die ganze Technik etc. angeht. Tatsächlich auch mit Baustellenbesuchen vor Ort oder halt Hospitanz in dem Bereich quasi. Mhm. Genau, da geht's hin. Und wenn ich beschreiben soll, was Kramer macht, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil es ziemlich divers ist. Wir haben aber im Kern drei große Geschäftsbereiche. Das ist einmal der Kühlraumbau, das ist unser größter Geschäftsbereich. Da machen wir von kleinen Kühlzellen für Gastronomen beispielsweise bis hin zu großen Logistikzentren, wo dann mehrere tausend Quadratmeter gekühlte oder tiefgekühlte Fläche entstehen. Das ist also quasi ein Planungs- und Montagegeschäft im Wesentlichen. Dann haben wir den Ladenbau. Da machen wir Interior Design und Möbelausstattung vor allem im Food-Bereich, also für den Lebensmitteleinzelhandel wie Edeka, Swevis etc., aber auch für Bäckereien und Metzgereien und dann immer mal wieder auch so ein paar Spezialbereiche. Und zu guter Letzt noch die Dämmtechnik, mit der alles eben angefangen hat. Da geht es um die technische Isolierung und Brandschutz, also Wärme, Kälte, Schall und Brandschutz, vor allem für die Industrie.
Okay, also da hört man ja schon raus, dass das Unternehmen schon immer geguckt hat, dass es halt diversifiziert, ja. Und du hattest ja vorhin deinen Opa erwähnt, ja. Und deinen Papa, den kenne ich ja auch, den Matthias Wegesser, der jetzt dann kurz vor seinem 70. Geburtstag steht, ja. Und ich habe dich ja als sehr werteorientierte Führungskraft, als sehr werteorientierten Mensch, muss ich sagen, kennengelernt. Wenn du jetzt mal guckst, im Vergleich zu dem, wie jetzt dein Opa und auch dein Papa geführt haben oder dein Papa immer noch führt, der ist ja heute auch noch im Unternehmen. Was würdest du sagen, was ist da jetzt anders heute?
Gut, also zum einen merkt man da natürlich ganz starke Generationenunterschiede. Völlig natürlich. Also das war auch von meinem Opa zu meinem Vater schon ein großer Unterschied. jetzt nochmal, aber ich glaube auch in unserer Persönlichkeit sind wir alle drei grundverschieden gewesen. Mhm. Man würde wahrscheinlich, wenn man jetzt drauf guckt, meinen Vater so ein bisschen als Führungskraft alter Schule darstellen. Mhm. Und ich glaube, das bin ich nicht. Ich versuche irgendwie sehr, sehr partizipativ zu sein, irgendwie die Leute mit ins Boot zu holen, was Entscheidungen angeht, Entscheidungen stärker zu demokratisieren. Das macht es auch nicht unbedingt immer leichter.
Mhm, absolut.
Aber ich glaube, in unserem Fall war das unter anderem auch erforderlich, weil also mit meinem Zutun hier haben wir es auch jetzt geschafft, eine gute mittlere Führungsebene einzurichten, einfach weil wir auch stark gewachsen sind. Das heißt, die Verantwortung muss generell auch auf mehrere Schultern verteilt werden. Und ich glaube, da ist vielleicht mein Ansatz dann auch wiederum nicht so verkehrt.
Mhm. Ja, also ich glaube, also das, was da rauskommt, ist ja, dass du sagst, ihr teilt die Verantwortung und es wird die irgendwie nicht so wie ein Tannenbaum an die Spitze eines Unternehmens befördert und der eine trägt halt die ganze Verantwortung, ja, was ja diesem partizipativen Ansatz halt auch gleichkommt, ja. Und gleichzeitig hast du ja auch gesagt, dass auch so das Thema Demokratisierung ja auch nicht immer einfach ist, ja, weil du hast ja unheimlich viele Meinungen, ja, und das verlängert manchmal auch Entscheidungsprozesse und bringt sie manchmal einfach auch zum Stillstand, weil jeder seine Meinung reinbringen will, ja. Das ist ja jetzt nur so eine Challenge, die dich jetzt begleitet, ja. Was würdest du denn sagen, was sind denn so deine größten Herausforderungen, vor denen du gerade stehst, ja, fachlich oder vielleicht auch menschlich, ja, weil ich finde es immer spannend, sowas auch von Unternehmern zu hören wie dir, um sowas zu teilen, ja, um einfach auch den Menschen da draußen klarzumachen, irgendwie, wir sind nicht allein, ja, es geht vielen so, ja. Wo sind für dich aktuell so die größten Herausforderungen, menschlich oder fachlich vielleicht auch, ja?
Also, das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Ich bin von meiner Persönlichkeit her ein Mensch, der leider so ein bisschen die Neigung dazu hat, es allen recht machen zu wollen. Mhm. Das geht in meiner jetzigen Position schlichtweg nicht mehr. Es wird immer Menschen geben, die man mit Entscheidungen auch enttäuscht oder vielleicht einfach ein Stück weit zurückweisen muss bei manchen Dingen. Da tue ich mich noch ein bisschen schwer. Das ist auch so ein Prozess, wo ich mich reinfinden muss und wo ich stärker lernen muss, damit umzugehen. Und so, was ich auch ein bisschen habe, ist, ich habe es ja eingangs erwähnt, wir haben jetzt einen ganzen Haufen relativ junge Führungskräfte in der mittleren Führungsebene, mit denen ich hier im Unternehmen ein Stück weit groß geworden bin. Viele von denen, mit denen bin ich auch persönlich befreundet. Mhm. Und natürlich ist auch da ein Stück weit eine Challenge, dass man diese Freundschaften erhält, aber dann im Arbeitskontext auch schafft, irgendwie so ein bisschen eine Distanz zu wahren oder da zumindest neutral auf die Begebenheiten zu blicken. Mhm. Auch das ist nicht immer ganz so einfach. Und dann habe ich jetzt natürlich so aus fachlicher Perspektive gerade die große Herausforderung, dass ich meinen Bereich mit den zentralen Diensten ordentlich führen muss, aber gleichzeitig eben versuchen muss, diese Grundlagenarbeit zu machen in der Dämmtechnik. Oder was heißt Grundlagenarbeit, ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber da eben diese Baustellenpraktika, die ich gerade mache, was einfach zeitlich eine Herausforderung ist, weil da bin ich oft einfach 3-4 Tage am Stück oder so auf Projekten dabei. Und das ist natürlich dann immer Zeit, die mir fehlt, um was anderes voranzutreiben.
Ja.
Und ganz nebenbei bin ich ja gerade auch noch Papa geworden.
Ja.
Auch da diese schon herausfordernde Arbeit, die wir jetzt gerade haben, weil es ist ja auch, sind ja keine ganz einfachen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, das in Einklang zu bringen mit dieser jetzt noch ganz, ganz jungen Familie quasi, schon auch eine Challenge.
Ja, das ist ein schönes Bild, weil im Prinzip hast du ja nicht nur privat deine junge Familie, sondern durch das, dass ihr ja jetzt auch, wie du gesagt hattest, in der mittleren Führungsebene einfach auch Dinge verändert habt, ja, ist ja jetzt auch hier, sag ich mal, was Neues entstanden, ja. Und zu Hause wie auch beruflich brauchst du ja ein starkes Team, um halt auch durch diese Zeiten, die nicht ganz einfach sind, wie du gesagt hattest, durchzukommen, ne? Was würdest du so in deiner Sicht sagen, Daniel, was macht für dich denn ein starkes Team aus? Weil ich will dir kurz die Frage begründen, weil ich schon jetzt auch einen Eindruck habe, dass durch diese Veränderung, durch diese Umstellung, die ihr gemacht habt, durch dieses Einziehen von der mittleren Führungsebene, dass es, sag ich mal, besser läuft, ja, was die Führungsthemen angeht, was auch Kommunikation angeht, ja. Was macht für dich ein starkes Team aus heute?
Ich glaube, Kommunikation ist ein wichtiges Stichwort, weil gerade bei uns ist es schon erforderlich, dass wir alle echt beieinander sind. Heißt, dass miteinander gesprochen wird. Also viel miteinander, hoffentlich wenig übereinander. Mhm. Das ist schon mal ganz wichtig. Dann halte ich auch Loyalität tatsächlich für einen großen Begriff in dem Zusammenhang. Einfach weil auch wichtig ist, dass der eine sich auf den anderen verlassen kann. Mhm. Und das funktioniert bei uns sehr gut, würde ich sagen. Und dann aber natürlich auch Ehrlichkeit und Direktheit in dem Zusammenhang. Weil nicht immer läuft alles glatt. Nirgends, ganz klar, es passieren Fehler etc.
Ja.
Und es muss möglich sein, dass man ehrlich miteinander spricht, dass man sich ins Gesicht schauen kann, auch um gewisse Themen miteinander reflektieren zu können. Und ich glaube, da sind wir auf einem Weg, der sehr positiv ist aus meiner Sicht.
Ja, das ist sehr spannend. Ich sehe das ja immer noch so aus meiner Rolle als Coach. Jetzt hast du natürlich zwei Werkzeuge reingebracht, Kommunikation und Reflexion. Und gleichzeitig, das, was ich ja vorhin auch am Anfang gesagt habe, bringst du halt Werte rein, wie Loyalität, wie Verlässlichkeit, wie Ehrlichkeit, ja. Und ich finde es, finde, das ist auch das, was euch ja ausmacht, dass ihr ein sehr werteorientiertes Unternehmen auch seid und das ja auch wie so ein Kit ist, der manchmal zusammenhält, ja. Und das einfach auch total wichtig ist, sich manchmal auch bewusst zu werden, welche Werte sind einem denn wichtig und wie können wir die in den Alltag bringen, ja. Weil gerade so das Thema Werte, da haben wir uns auch schon oft drüber unterhalten, sind ja Bestandteil von einer guten Unternehmenskultur. Daniel, was würdest du denn sagen, was braucht eine Unternehmenskultur, damit sie nicht nur auf dem Papier funktioniert, sondern auch wirklich in der Realität?
Ich meine, zunächst mal, glaube ich, muss allen im Unternehmen bewusst sein, nach welchen Werten man sich orientiert. Wir hatten ja bei uns die Situation, da warst du ja maßgeblich auch mit dran beteiligt an dem Prozess, dass wir hier ein Leitbild eingeführt haben, kurz nachdem ich zurück im Unternehmen war. Da steht nichts Verrücktes, nichts verrückt Neues drin. Mein Vater sprach auch immer davon, dass das doch Sachen sind, die selbstverständlich sind.
Ja.
Das sehe ich im Prinzip auch so. Ja. Und dennoch glaube ich, gerade jetzt auch bei den jüngeren Generationen ist es unheimlich wichtig, dass es mal auch vor Augen geführt wird und dass du was Greifbares hast, mit dem man auch arbeiten kann.
Ja.
Und dann kommt es natürlich ganz explizit darauf an, dass man dieses Instrument, in unserem Fall jetzt dieses in Papierform, dieses Leitbild, auch hernimmt und einfach immer mal wieder bei, seien es Mitarbeitergespräche, aber auch Situationen im beruflichen Alltag, wirklich in die Hand nimmt und darauf schaut und sagt, hey, passt das zu dem, was da drin steht?
Ja.
Und ich glaube, wenn sich das ein Stück weit habitualisiert und alle einfach Bescheid wissen, so hey, das ist wirklich unsere Wertegrundlage, dann funktioniert das auch viel besser, einfach im täglichen Doing das umzusetzen. Und auch da sind wir mit Sicherheit noch nicht da läuft noch nicht alles perfekt. Aber wir haben das auch damals, als wir das gemacht haben, immer wieder betont, das ist ja keine Feststellung, keine Bestandsaufnahme, sondern ein aufgezeigter Weg, wo wir gerne hinwollen, ein Idealbild,
absolut,
nach dem wir uns orientieren.
Ja, und dieses Idealbild, das soll ja auch nicht zur Perfektion animieren. Ja? Das soll ja letztendlich eine Sache machen, das habe ich heute tatsächlich noch mehr verstanden als damals. Das soll eine Orientierung geben, soll Sicherheit geben, soll Struktur geben, das soll einen Rahmen geben, wie es sein soll, wie es sein könnte. Und ich glaube, die Orientierung entsteht ja immer daraus, wenn man mal auf das Leitbild guckt und sagt, okay, also damals wollten wir das so haben, das wäre für mich und für uns der Zustand, so wäre es gut.
Mhm.
Wo stehen wir denn da gerade? Ja? Und das dann halt in verschiedene Kontexte reinzubringen, ob das jetzt ein Bewerberinterview ist oder ein Meeting oder ein Strategietag. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ja. Und deswegen fand ich das jetzt schön, dass du auch gesagt hast, eben, dass ihr da auch nicht perfekt seid, weil das wird ja ganz oft suggeriert, so muss es halt sein, ja. Und ich kann mich an die Worte von deinem Vater erinnern, so, ja, das machen wir ja alle schon so. Aber wenn es halt mal Zeiten gibt, die herausfordernd sind, ja, also der Weg, dass man mal aus dem Rahmen ausbricht, der ist ja auch da, ja, weil es dann plötzlich unter Druck, unter Stress vielleicht andere Verhaltensweisen gibt, ja, und deswegen fand ich es jetzt nochmal ganz, ganz wichtig, ja. Da ich weiß ja, dass du so ein mega reflektierter Mensch bist, ja, also so nehme ich dich halt wahr, ja. Hast du irgendwo sowas wie ein konkretes Ritual oder eine Gewohnheit in deiner Führungspraxis, die so für dich gut funktioniert, wo du sagst, das machst du für dich immer so wie ein Ritual?
Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich verlasse mich ziemlich viel auf mein Bauchgefühl.
Okay.
Also so ein bisschen Herz und Bauch. Ja. Mhm. Das ist jetzt vielleicht gar nicht die Antwort, die du von mir hören wolltest, ne? Aber alles andere wäre jetzt einfach geflunkert.
Ja.
Und aber ich glaube, bis jetzt hat mich da meine Intuition auch selten in die Irre geführt. Und insofern werde ich versuchen, das auch beizubehalten.
Ja. Ja, du Intuition, oder da könnte man jetzt auch stundenlang über Intuition reden und über Werte und über Ethik und nee, überhaupt nicht. Ich habe da gar keine Erwartung gehabt. Es gibt ja manche, die haben so Rituale und da gibt es halt immer, also gibt es ja kein richtig oder falsch, ja. Am Ende geht es darum, dass alles, was du als Führungskraft halt tust, irgendwo in Ergebnisse einzahlen muss. Ja, Das muss dazu führen, dass die Ergebnisse besser werden. Ja? Damit meine ich jetzt nicht nur die Performance und die Leistung, sondern die Ergebnisse im Umgang miteinander. Ja, das klingt jetzt vielleicht sehr rational, Ergebnisse. Aber am Ende wollen wir einfach auch gemeinsam Erfolge feiern. Wir wollen, dass wir wachsen, dass wir investieren können. Und da braucht es einfach sowas. Ja? Ich hab eine ganz andere Frage, die mir jetzt auch nochmal kam. Du darfst auch kurz drüber nachdenken.
Mhm.
Was war denn der beste Rat, den du je bekommen hast und von wem?
In meinem ganzen Leben.
Ja, vielleicht in deinem Leben oder in deiner Zeit als Unternehmer, als Arbeitskraft, als Arbeitsliebender.
Boah, das ist schon eine große Frage. Das ist
eine große Frage, ja, ich weiß.
Aber ich glaube... Ich glaube, das war sogar in der Zusammenarbeit mit dir, muss ich sagen, als du mir gesagt hast, versuch dir mal imaginär eine Runde zusammenstellen mit Personen, mhm, wo du dich fragen kannst, was würden die und die Personen zu gewissen Sachverhalten sagen. Mhm. Und ich meine, ich habe mir dann echt Gedanken gemacht, wer an meinem imaginären Beratertisch sitzen könnte, inklusive meines Großvaters, der ja leider nicht mehr auf der Welt ist, ja, und so. Und das hilft mir schon unheimlich, weil ich immer mal wieder bei gewissen Sachverhalten dann auch denke so, hey, was würden jetzt Personen XY dazu sagen?
Mhm.
Teilweise, Gott sei Dank, sind die Leute auch noch auf der Welt. Teilweise frage ich dann auch einfach direkt.
Absolut.
Beispielsweise meine beste Freundin aus Berlin. Und das hilft mir schon, einfach auch mal wieder auf manche Sachverhalte mit ein klein wenig mehr Distanz oder Neutralität zu blicken.
Ja, absolut.
Und ich glaube, das ist wichtig, um bei manchen Dingen voranzukommen und nicht so die Scheuklappen zu haben.
Ich kriege gerade Gänsehaut, wenn du das erzählst. Also es ist total spannend, weil ich frage mich ja manchmal auch, wie ich zu solchen Gedanken komme. Ja, jetzt gibt's ja manche, die sagen, okay, du wirst zu dem Menschen mit Blick auf deine 5 Leute, die halt so in deinem Umfeld sind. Ja, so entwickelst du dich dahin. Ja, dann das habe ich schon mal gehört. Und dann hat mir mal in irgendeiner Fortbildung hatte ich eine Frage, die sehr krass war. Und dann hat mir diese Dame gesagt, ja, was würde denn die Liebe dazu sagen? Und dann habe ich gedacht, was willst denn du jetzt von mir? Ja, also ich hatte sie irgendwie ganz, ganz aus dem Sterben gegriffen, kann ich ja gar nichts damit anfangen. Ja. Und dann kam mir auch so der Gedanke, okay, wenn jetzt Menschen aus einem Wohlwollen dir gegenüber, dir jetzt was sagen würden, zu dem Verhalten, was du jetzt gerade hast, ja, und du würdest die am Tisch setzen, ja, mit ganz unterschiedlichen Charakteren. Zum einen, was würden die sagen? Zum anderen, wer wäre das überhaupt? Ja. Und das ist, also es ist kein Tool. Ich nenne es jetzt heute so der königliche Kreis, weil es kann ja auch sein, dass das halt irgendwelche Leute sind, denen du einfach vertraust. Und manchmal hast du halt auch so diesen Moment, wo du sagst, okay, eben, was würde mein Opa dazu sagen? Wie würde der damit umgehen, weil du kennst den, ja? Ich habe mal so eine Phase gehabt, ja, das habe ich auch übernommen von der lieben Kollegin. Und Die haben gesagt, ja, okay, was würde JB und JC dazu sagen? Also was würde James Bond und, und Jesus Christ dazu sagen? Ja, weil die so ganz unterschiedlich. Und dann habe ich gesagt, oh, ich hab so beide Anteile in mir. Ich bin ja auch so ein Revoluzzer, ein Abenteurer. Ich halte mich auch nicht immer so gern an Regeln. Und je älter ich jetzt tatsächlich werde, kommt ja auch immer so diese weichere, liebevolle Seite in mir raus. Ja? Und das zu vereinen, ist manchmal gar nicht so einfach. Und für manche Entscheidungen brauchst du halt den James Bond, manchmal brauchst du vielleicht einen Jesus Christus, ohne da jetzt ein religiöses Thema aufzumachen, ja, sondern einfach um die Art und Weise. Und ich fand es immer auch, also am Ende brauchen wir ja immer irgendwo eine Möglichkeit, um durch diesen Job gut durchzukommen, ja, weil Führungskraft zu sein macht Spaß, Führungskraft zu sein ist toll. Und Führungskraft zu sein, ist manchmal auch doof und ist anstrengend, ja. Und manchmal würde man auch einen ganzen Krempel am liebsten hinschmeißen. Und ich finde, über sowas darf man auch reden, weil das spiegelt Realität wieder. Und das möchte ich halt in meinem Podcast auch wiedergeben, dass es hier nicht darum geht, Dinge schön zu reden, sondern dass wir quasi ungeschminkt hier am Tisch sitzen, ja. Ist ja auch ein schöner Name, Leadership ungeschminkt, ja. Daniel, wenn du so jetzt auf deinen Alltag heute guckst als Unternehmer, ja, was ist denn das, was dir heute am meisten Freude bereitet? Als Unternehmer oder jetzt vielleicht auch noch in deiner Rolle als Führungskraft?
Tatsächlich, wenn Mitarbeiter oder Mitarbeitende persönlich große Erfolge verzeichnen können. Mhm. Also oder klar, schönstes Beispiel ist natürlich, wenn es da jetzt jemanden gibt, den man vielleicht irgendwie zur Führungskraft befördert hat in der Vergangenheit oder so, und wenn man einfach so richtig merkt, okay, dieser Plan ging komplett auf, die Person geht in ihrer Rolle total auf und das funktioniert einfach. Und wenn man dann natürlich, also das klingt jetzt vielleicht doof, aber wenn man dann weiß, so okay, da hatte ich vielleicht den richtigen Riecher bei der Person und konnte vielleicht auch mein Übriges tun, um diese Person zu unterstützen und zu fördern, dann gibt einem das schon enorm viel. Und es müssen auch nicht immer Führungskräfte sein. Ne? Das kann auch mal irgendeine andere Position sein oder so, wo man einfach vielleicht einen guten Riecher hatte. Oder auch, was ich auch immer ganz toll finde, ist, wenn Azubis sich wahnsinnig toll entwickeln und man einfach irgendwie dann sagen kann, okay, damals, als das Vorstellungsgespräch war, habe ich vielleicht das Potenzial schon ein bisschen gesehen oder sowas. Das sind Sachen, die einem enorm viel geben, finde ich.
Ja, und jetzt einfach auch so, man merkt schon auch, dass das ja alles sehr bodenständig und sehr realitätsnah und praxisnah bei euch läuft, ja. Und auch so, wie du führst, ja, da gibt es irgendwie nichts Abstraktes, ja. Das sind ganz viele Basics, ja. Und das ist ja letztendlich auch ein Stück weit das, was eure Kultur oder euren Spirit, euren Geist, wie es dein Vater mal gesagt hat, auch ausmacht, ja. Ich würde jetzt gerade so einen Rausschmeißer-Espresso-Moment noch wählen, da zu Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wir haben ja gerade vorhin einen guten Espresso und du einen Cappuccino getrunken. Ich würde dich gerne mal so nach deinem Espresso, nach deinem persönlichen Espresso-Moment fragen, und den darfst du mal füttern mit einem Gedanken oder einem Impuls, ja, der vielleicht Mut machen kann, der Klarheit gibt oder der einfach den Menschen da draußen eine Botschaft mitgibt. Was würdest du denen in so einem kurzen Espresso-Moment einfach nochmal sagen, den ganzen Führungskräften, die den Podcast hören, oder die Unternehmer oder Unternehmerinnen?
Ja, ich glaube, was mir wichtig wäre und was wir alle viel mehr beherzigen sollten: wir sollten aufhören, alles so schlecht zu reden. Mich nervt das gerade unheimlich, dieser Abgesang auf Deutschland, der gerade stattfindet. Ich halte es so dermaßen für Quatsch, weil es gibt so viele ausgezeichnete Unternehmen, nicht nur in ganz Deutschland, auch speziell hier in der Region in Südbaden. Und alle malen gerade so schwarz. Das wird der Situation, glaube ich, auch nicht gerecht. Ja, es gibt so viele Anhaltspunkte dafür, dass sich vieles zum Guten wendet. Und ich glaube, wenn alle mal einfach versuchen würden, ein bisschen positiver zu denken, dann ist das vielleicht auch sowas wie eine self-fulfilling prophecy. Und dann geht es auch wieder ein bisschen besser voran.
Okay. Mein Lieber, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Also in der Theorie, sowohl in der Praxis, könnten wir jetzt bestimmt noch 2 Stunden sprechen und noch 3 Espresso weiter trinken. Ich danke dir für einen kurzen Einblick in dein spannendes Leben und auch für die Impulse, die du gesendet hast. Vielen, vielen Dank, Daniel.
Ich habe zu danken.
Okay, danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, du hast wertvolle Tipps für dich mitnehmen können. Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass gerne ein Abo, Like und Kommentar da. Bis zum nächsten Mal bei Let It Lead.